aus Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 394. oder 395. Episode des Podcast Freiburg. Wahrscheinlich ist es die 395. Wir möchten heute eine kurze Vorschau wagen auf das Europa-League-Spiel gegen KRC Genk, auf das Hin- und Rückspiel. Freiburg spielt zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Achtelfinale. Nein, zum dritten Mal. Zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Achtelfinale. Nach den Spielen gegen Juventus und nach den Spielen gegen West Ham möchte man jetzt das erste Mal ein Achtelfinale überstehen. Und genau, da es aber trotzdem noch was Besonderes ist, wenn Freiburg Achtelfinale spielt, dachten wir, wir machen hier eine Folge dazu. Und dazu habe ich mir dazu geholt, jemand, der für mich in meinem Kopf immer abgespeichert ist, als der Kenner des belgischen Fußballs. Hallo Nick, schön, dich hier mal wieder zu hören.
Hallöchen, ich freue mich auch, endlich dabei zu sein, mal wieder. Ich war schon länger nicht mehr da. Und dann noch über belgische Teams. Was könnte es Besseres geben?
Voll. Willst du denn einmal kurz drüber sprechen, warum du nicht mehr so häufig bei uns zu hören bist oder in anderen Podcast-Formaten?
Ja, ich habe den Job gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr im Sportjournalismus tätig, sondern arbeite im Fußball selbst. Und das zum einen zeitlich und zum anderen auch sonst ergibt sich das dann einfach nicht mehr so viel.
Okay. Ja, schön, dass es trotzdem über diese Verbindung noch funktioniert.
Ich vermisse dich. Für euch bin ich immer da.
Ach, das hört man noch gerne als Musik in meinen Ohren. Kurze Vorwarnung zu Beginn. Ich bin seit heute Hundepapa. Wir haben seit heute einen Hund aus dem Tierschutz hier. Nick hat ihn, glaube ich, schon 2-3 Mal auch in der Kamera durchwuseln sehen. Falls es etwas unruhig wird an der einen oder anderen Stelle oder es so klingt, als wird im Hintergrund was klappern, dann bin das diesmal ausnahmsweise nicht ich, sondern, oder wenn bei mir was klappert, dann habe ich diesmal eine Ausrede dafür. Genau. Ja, Nick, erstmal vielleicht so ganz allgemein, wie schaust du so auf das Achtelfinale nächste Woche? Also Genk eindeutig für die meisten, glaube ich, das Los gewesen, was man lieber hatte als Bologna. Würdest du auch sagen, das machbarere Los?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es betrachtet. Ich würde behaupten, das ist das zumindest das Los, wo man weniger ekligen Fußball gegen sich hat. So, ich glaube, dass Genk schon auch trotzdem noch ein sehr, sehr schwieriger Gegner ist, auch wenn die jetzt diese Saison ja so ein bisschen Probleme hatten zum Ende hin. Also zum Ende jetzt die letzten Wochen hin. Die sind, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sechster gerade in der belgischen Liga, was definitiv unter deren Ansprüchen ist. Das ist eigentlich so die zweitstärkste Kraft, würde ich behaupten. Ist letzte Saison sogar Meister geworden. Richtig cooler Verein. Was die machen in der Entwicklung, haben richtig coole Spieler. Und also man darf die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das ist qualitativ schon nochmal ein ganz anderes Niveau als jetzt, weiß ich nicht, Utrecht oder so. Das ist schon ein richtig starker Gegner. Die haben an guten Tagen sind sie, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu bespielen noch als Bologna, weil sie einfach ekliger sind in den Sachen, was sie machen. Dafür hat Bologna das deutlich höhere Grundniveau und Genk sehr viel mehr Schwankungen. Das heißt, im Schnitt dann eher der leichtere Gegner, würde ich aber eigentlich nicht so betiteln wollen.
Alright. Also für mich war es ja in der Auslosung so, ich wollte vor allen Dingen Bologna nicht haben, weil wir die halt schon hatten. Macht jetzt für mich keinen großen Unterschied, weil ich eh nicht fahre, aber ich finde es trotzdem ganz cool, da einen neuen Gegner zu haben.
Siehst du, ich wollte Bologna haben, weil ich mir dachte, Genk bin ich neidisch, wäre ich eigentlich gern dabei.
Noch kannst du einfach rüberfahren. Soweit ist es
schwierig.
Ja, ich verstehe. Wollen wir vielleicht einmal kurz uns dem Team nähern, indem wir über den Trainer sprechen? Du hast jetzt gesagt, du hast im Vorgespräch, du hast Genk dieses Jahr nicht ganz so häufig gesehen. Ich glaube, Nicky Hayen hast du wahrscheinlich häufiger gesehen, dadurch, dass er lange beim Club Brugge war, jetzt seit 22. Genau. Dezember bei Genk. Wofür steht er denn so als Fußballtrainer?
Oh, er steht für relativ vertikalen Fußball tatsächlich, finde ich. Also für Brügger Verhältnisse auch sehr vertikal gespielt. Spielt grundsätzlich einfach fast immer aus einem 4-2-3-1, glaube ich, wobei er sich dann anpasst. Also gegen den Ball ist es dann auch oftmal ein 4-4-2. Mit dem Ball können wir später nochmal genauer drauf kommen. Es spielt Genk eigentlich fast immer einen Aufbau mit 3 hinten, den sie auf verschiedene Weisen herstellen können. Von daher, das ist nicht so rigide, sondern schon auch dann immer so ein bisschen angepasst am Personal, das er zur Verfügung hat, am Gegner, den er bespielt, ist da schon dann durchaus variabel in dem, was er macht. Ansonsten, es geht ihm viel um Fußball, also geradlinig und schnell heißt jetzt nicht unbedingt schlechter Fußball, sondern es geht schon auch ums Kicken, um technisch anspruchsvollen Fußball, aber es ist nicht so, dass er sich irgendwie wie ein Pep Guardiola dann manchmal auch so ein bisschen verliert in schönen Spielerei, in viel Verlagerung, hin und her spielen und so aus dem Zentrum raus und wieder rein und so, sondern in der Regel ist die Richtung nach vorne oder dann halt mal über Steil-Klatsch-Kombinationen viel mal dann halt nach hinten, aber halt eben viel auf dieser vertikalen Linie, wenig Bewegung auf der horizontalen Linie. Und steht vor allem auch für Umschaltspiel in dem Sinn. Da sind die richtig gut. Bin mir gerade nicht ganz so sicher, wie das jetzt generell ist bei Genk, wie die das jetzt die letzten Wochen gemacht haben, aber war bei Standards immer relativ gut. Dazu muss man sagen, der ist auch erst jetzt ein paar Monate da, also er ist im Dezember erst gekommen von Brügge, Brügge hat ihn entlassen im Dezember, weil es bei Brügge auch nicht so lief, und 3 Wochen später hat Genk gesagt, okay, wir kicken auch unseren Trainer, komm mal her. Weil er eigentlich, finde ich, schon auch ein guter Mann ist, macht das ordentlich. Ich glaube, auch bei einem Team wie Genk kommt er nochmal ein bisschen besser zur Geltung mit dem, was er kann und wie er Fußball spielt, als bei Brügge, die ja schon so ein bisschen, das FC Bayern ist übertrieben, aber von den Ansprüchen her schon das FC Bayern in Belgien sind. Also eher die krasseste Mannschaft, meistens die besten Spieler, technisch anspruchsvoller Fußball so. Das ist da schon die Grundausrichtung. Und ich meine, man kann sich daran erinnern, wie das lief mit, weiß ich nicht, Niko Kovac zum Beispiel bei den Bayern. Das ist dann, selbst wenn man irgendwie Meisterschaften gewinnt, nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte.
Muss kurz als Nebenstory sagen, wie wild diese Trainerrochade in Belgien eigentlich war. So im Dezember, mitten in der Saison, wechselt erst Brügge den Trainer, holt den von Gent. Gent holt den aus Charleroi und Genk holt den aus Brügge. Das ist verrückt. Das ist eigentlich crazy.
Du hast halt oft so eine klare Hackordnung irgendwie. Also wenn Brügge einen Trainer will, kriegen sie den in der Regel. Also von Gent ist dann schon hoch so. Gent ist ja auch so ein Top-6-Verein vielleicht noch. Also mit T hinten, jetzt nicht das K hinten. Ich verwechsel das ständig. Aber Genk ist der stärkere Verein quasi. Ist halt in Belgien einfach oft so, dass du so eine klare Hackordnung hast. Wenn Brügge jemanden will, kriegen die den. Genk hat sich an der Stelle halt einfach gesagt, okay, wir sind unzufrieden, auch wenn Thorsten Fink da Meister geworden ist letztes Jahr.
Vorletztes Jahr, stimmt.
Dann ist er aber nicht Meister geworden. Ist der Meister geworden? Nee, genau, der ist nicht Meister geworden, so rum war es. Also er war letzte Saison schon nur Sechster und diese Saison auch. Meister geworden ist
Union
Domenico. Ich bin total verwirrt gerade. Ihr merkt, ich habe die letzten Wochen auch nicht mehr ganz so viel belgisch Fußball geguckt. Jedenfalls haben die halt einfach einen neuen Trainer gebraucht, weil es mit Thorsten Fink einfach nicht gut lief. Die haben ihn entlassen und dann war halt Nicky Hayen gerade frei. Und dann haben sie den genommen, das hatte mit der Rochade und Hackordnung nicht ganz so viel zu tun, sondern war mehr so ein Nebenprodukt, dass der halt gerade verfügbar war. Diese klare Hackordnung hast du dann halt eher dann da in die andere Richtung gehabt.
Ja, und man muss ehrlich sagen, also Nicky Hayen startet dann bei Genk mit 2 Niederlagen und seitdem aber, also seit Mitte Januar, hat man sowohl in der Euroleague als auch in der Liga dann bisher ein Spiel noch verloren danach. Nämlich jetzt kürzlich zu Hause gegen Standard Lüttich, das auch ein bisschen überraschend deutlich mit 0-3. Aber halt in der Euroleague-Liga-Phase dann Utrecht und Malmö geschlagen, damit in die Zwischenrunde eingezogen und damit Dinamo Zagreb dort auswärts 3-1 gewonnen und im Rückspiel zu Hause ein 3-3 in Verlängerung geholt. Schon auch ein respektabler Gegner, den man da ausgeschaltet hat. Also da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass man gewarnt sein muss, zumal die in der Gruppenphase auch Prager auswärts zum Beispiel geschlagen haben, noch unter dem alten Trainer. Genau, 4-2-3-1 Grundordnung, hast du schon gesagt. Sieht man auch ganz gut, wenn man sich das den Teamspielplan aufmacht, dann hat man immer 4-2-3-1, außer in zwei Spielen. Und das eine 3-4-3 flach, was da eingetragen ist bei Transfermarkt, ist wahrscheinlich auch nur ein hybrides 4-2-3-1.
Ja, also es ist häufig so, dass halt dann, wenn das irgendwie eingetragen wird, dann so ein bisschen vergessen wird, dass mit Ball und gegen den Ball halt einfach heutzutage was Unterschiedliches gespielt wird. Und manchmal tragen die dann halt das ein, was irgendwie mit Ball, also gerade gegen hier, das ist das Spiel gegen Dender, das ist eigentlich die schlechteste Mannschaft aus der Liga. Oder so eine der schlechtesten Mannschaften aus der Liga. Und da haben die halt einfach wahrscheinlich 75% Ballbesitz gehabt. Und entsprechend ist dann halt die Ballbesitzstruktur die maßgebliche für die meisten Leute, die gucken.
Alright. Wollen wir mal ein bisschen uns dem nähern, indem wir sagen, wir sprechen mal über ein paar einzelne Spiele, auf die man achten muss. Bevor wir dann am Ende vielleicht drüber sprechen, wie wir Freiburg dagegen erwarten. Nicht, dass Freiburg in den letzten Monaten damit aufgefallen wäre, sich besonders flexibel auf Gegner anzupassen, aber so Einzelanpassungen hat man dann trotzdem gesehen. Was heraussticht bei Genk im Kader sind eigentlich zwei Spieler mit auffällig hohen Marktwerten, nämlich einmal Zakaria El Ouadi, Rechtsverteidiger, Marokkaner, Marktwert von 15 Millionen. Und im offensiven Mittelfeld, den haben vielleicht einige noch im Kopf, Konstantinas Karezas, ist dann letztlich nach Genk gewechselt, hat inzwischen einen Marktwert von 28 Millionen Euro, 10 Tore vorbereitet in der Liga. Greift dir doch mal einen von den beiden raus, über den du gerne sprechen möchtest.
Kurze Ergänzung erstmal zu Karezas, er ist in Genk geblieben, der war schon in Genk, also kommt aus der Genker Jugend.
Ah ja, stimmt, ja, sorry.
Also ist halb Grieche, halb Belgier, ist in Belgien geboren, kommt auch aus Genk, spielt aber für die griechische Nationalmannschaft. 18 Jahre alt und ein unfassbares Talent, ist Zehner. Wirklich einfach brutal spielstark. Wirklich, kannst du ihm den Ball geben, der macht einfach unfassbar coole Dinge mit dem Ball. Gegen den Ball auch intensiv dabei, nicht ganz so gut in dem, was er macht gegen den Ball, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde er nicht laufen oder Dinge nicht machen. Er ist halt einfach nur, ja, halt 18, so, also ist körperlich halt so ein bisschen hinten dran. Gerade weil in Belgien auch gerade so Innenverteidiger schon physische Spielweise haben normalerweise. Da hat er halt so ein bisschen Probleme mit. Aber grundsätzlich wirklich unfassbar geilen linken Fuß, ist Linksfuß, aber auch einen sehr guten rechten Fuß. Ist relativ klein und quirlig, beweglich. Einfach richtig, richtig cooler Spieler. Ich überlege gerade, ob mir irgendwer einfällt, mit dem ich ihn vergleichen kann, aber so spontan tue ich mich so ein bisschen schwer damit, zu sagen, wem der so super ähnlich ist. Weiß ich gerade nicht. Kann ich gerade nicht sagen, aber wirklich unfassbar guter Spieler, muss man richtig, richtig aufpassen. Wenn der den Ball am Fuß hat, kann da wirklich einfach sehr, sehr viel passieren. Hat auch schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, wirklich reihenweise Assists. 16 diese Saison in 38 Spielen, also mehr als jedes zweite Spiel. Das heißt, wir können quasi rechnerisch davon ausgehen, er wird gegen Freiburg in Hin- und Rückspiel einen Assist abliefern. So. Also das ist schon einfach wirklich, wirklich gut. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er über den Sommer hinaus noch in Genk bleibt, liegt bei 0,00001%. Also ich habe es gerade bei Transfermarkt auf. Dortmund, Chelsea, Leverkusen, Bayern sind die, wo es aktuelle Gerüchte gibt. Würde mich auch nicht wundern, wenn, weiß ich nicht, Arsenal, City, Real, Barca, den alle auf dem Zettel haben. Gut, Barca kann sich wahrscheinlich nicht leisten. Wird nämlich teuer. Wirklich unfassbar guter Spieler. Und das ist auch schon, ist wirklich so, dass das Herzstück dieser Mannschaft, glaube ich. Also wenn man den ausgeschaltet kriegt, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
Ich muss sagen, mit 0 Toren und 10 Vorlagen würde eigentlich auch gut nach Freiburg passen.
Wobei man dazu sagen muss, Knips dafür in der Europa League hat da schon 2 Tore gemacht.
Das stimmt.
Mit bei 4 Assists. Also gegen Basel und Malmö jetzt nicht die krassen Gegner, aber also ist schon, hat grundsätzlich schon auch eine gewisse Torgefahr. Also hat auch für Genk schon ein paar Mal getroffen. Auch für die Profis. Aber ist einfach, also der Mann hat halt einfach 81 Pflichtspiele gemacht für die Profis und er ist 18. Mhm. Und er ist im November erst 18 geworden. Also es ist jetzt nicht so, als würde der bald 19 werden, sondern im November ist er 18 geworden und hat halt einfach 2 volle Saisons für die schon gespielt. Also bald 2 volle Saisons gespielt. Das ist einfach richtig, richtig gut.
bevor wir über den zweiten Spieler sprechen, ist vielleicht eher die Frage, was denn fehlt potenziell im Kader. Man muss nämlich sagen, der Spieler, der am meisten diese Vorlagen verwertet hat im Laufe der Hinrunde, war Oh, der Südkoreaner. Der ist dann im Winter zu Besiktas gewechselt. Und jetzt rein auf dem Papier sieht es nicht nach einer Sturmbesetzung aus, wo jemand Freiburg richtig, richtig Angst machen müsste. Siehst du es ähnlich?
Das ist korrekt. Also wenn es eine krasse Problemstelle gibt, ist halt wirklich die Mittelstürmerposition. Die haben halt, ja, wie du sagst, die haben O im Winter verkauft für, ich glaube, irgendwie 15 ja. Millionen. Also viel Geld jedenfalls für den Spieler. So dass man halt sagen musste, irgendwie man macht das. Ist da jetzt hinten dran wirklich nicht so gut besetzt. Mit Miri Soda hat man einen sehr, sehr coolen jungen Stürmer. Ist 19 Jahre alt, der mir zuletzt doch immer besser gefallen hat. Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich jetzt, ich habe in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 3 oder 4 Spiele von Genk geguckt. Und davon hat er 2 gespielt und da mochte ich ihn beiden wirklich sehr. Yusuf Erabi bin ich nicht der größte Fan. Ist auch nicht schlecht. Ist auch noch jung mit 22. Gibt mir nicht ganz so viel. Miri Sola ist einfach richtig cool mit dem Rücken zum Tor, macht Bälle fest, leitet Bälle weiter und kommt dann halt, ja, aber nicht ganz so gut halt in diese Schussposition, wie es ein O tut. Hat aber auch schon in relativ wenig Spielzeit 2 Tore geschossen. Ist halt eher so die zweite Wahl im Sturm. Beziehungsweise jetzt zuletzt, ich glaube, die letzten 2 Spiele hat er gestartet. Davor eher zweite Wahl im Sturm gewesen. Beziehungsweise dritte Wahl in der Hinrunde sogar. Aber da kommt ein bisschen was. Jetzt überlege ich gerade, wer hat da noch gespielt, weil es haben nicht immer die beiden gespielt.
Wahrscheinlich Ito oder...
Aaron Bibu hat noch da gespielt.
Ja, okay.
Der Kameruner auch jung. Also es ist nicht so, dass die keine coolen Talente hätten im Sturm, aber die sind halt alle noch sehr, sehr roh, sind auch alle im Sommer erst gekommen, beziehungsweise Miri Sola im Sommer aus der Jugend hochgekommen. Ist ein Eigengewächs von Genk. Erabi und Bibu sind neu. Merkt man einfach, dass die noch Entwicklungszeit brauchen. Im besten Fall hättest du halt einen O noch bis Sommer gehabt und hättest dann im Sommer irgendwie einen von den dreien vielleicht reingekriegt. Aber grundsätzlich Abschlussqualität fehlt dadurch ein bisschen im Kader bei Genk. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es jetzt seit dem Winter ja nicht immer super geil lief. Also die haben, wenn es läuft, schießen sie auch ganz gut Tore, aber die haben jetzt gegen Lüttich, hast du schon gesagt, 0-3 gespielt. Gegen Serkle 1-1 gespielt, gegen Sulte 1-2 gespielt, sind so ein paar Spiele dabei gewesen. Jetzt, wo man sagen muss, ja, weiß ich nicht, seit dem Winter, da hätte man durchaus eigentlich mehr Tore schießen müssen. Das machen dann die ein oder anderen Spieler sonst dafür auch sehr, sehr gut. Damit kennt man sich in Freiburg auch sehr gut aus, dass die Tore übers Kollektiv geschossen werden. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die Mannschaft als Gesamtes nicht torgefährlich. Aber von Zehner und Stürmer, es kommt jetzt im Duo nicht die krasseste Torgefahr da. So ehrlich muss man sein.
Ja, und wenn man sich die Torschützenliste anguckt, dann, wir haben jetzt über Zehnerpositionen und über den Sturm gesprochen. Deswegen, vielleicht lasst uns mal den Flügel insgesamt besprechen, sowohl offensiv als auch defensiv. Also ich habe defensiv Elouadi schon angesprochen. Links spielt meistens Medina oder Kayembe und offensiv auf dem Flügel hat man links außen ADDJ Sternberg und rechts meistens Stoikas und dann noch Ito und Soar als Joker. Auf dem Papier sind dann doch die Spieler aus dem Kader, die mir noch am ehesten was gesagt haben in der Vorbereitung. Würdest du auch sagen, ein Team, das gerne über den Flügel auch attackiert?
Spielt sehr viel über den Flügel. Beziehungsweise sie kommen gerne mit den Flügelspielern in die Tiefe auch. Es ist nicht selten, dass sie im Halbraum Spieler anspielen, die drehen auf, spielen in die Tiefe. Oder du kommst, also das Gegenteil geht auch, dass sie beim Flügel so ein bisschen flacher kommen und dann in die Tiefe gehen. Also es ist sehr geradliniger Fußball, aber über die Flügel gespielt. Haben auch einfach unfassbar viel Tempo. Mit einem Soar, der richtig schnell ist, Stoikas ist schnell, ADD, Sternbergs nicht super schnell, aber auch eher schnell. Junya Ito ist super schnell. Wirklich sehr, sehr viel Tempo auf den Außen. Und dann hast du halt, je nachdem, wie du es spielst, dann auch noch dann auf den Flügeln defensiv Jungs, die richtig, richtig gut sind. Also ein Zakari Elouadi, der Rechtsverteidiger. Ich habe vorher schon zu Patrick gesagt, Freiburg spielt dieses Jahr gegen viele Teams aus dem, ich habe versehentlich bei beiden Belgien gesagt, aber aus den Benelux-Ländern. Die coole Außenverteidiger haben wir, ne, gegen Utrecht war es der Linksverteidiger, jetzt der Rechtsverteidiger. Aluadi spielt so ein bisschen wie Kübler oft, so im rechten Halbraum. Das heißt, spielt nicht außen mit Ball, aber der schiebt immer auf, also der bleibt eigentlich fast nie im Dreieraufbau stehen. Der ist immer hoch, spielt manchmal auch auf dem Flügel, aber sehr, sehr gerne im Halbraum, zieht sehr, sehr gerne in den Strafraum, ist eigentlich Rechtsfuß, hat einen unfassbar coolen linken Fuß, dribbelt auch gerne von rechts zur Mitte an und knallt den so robbenähnlich mit links einfach mal aufs Tor. Kann einfach unfassbar viel, der ist schnell, der kann dribbeln, er kann schießen, er ist okay bis gut in Zweikämpfen, würde ich behaupten, Flanken sind ordentlich von ihm, also wirklich, es gibt so keine Sache, wo ich bei ihm wirklich sage, das kann er gar nicht, weil ich nicht Kopfball spiele, vielleicht würde ich ihn vielleicht rausnehmen. Hat manchmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Disziplinprobleme, aber ich habe von jetzt mehrere Spieler auch gesehen gehabt, wo er sich eine gelbe Karte fängt, einfach aus Unnötigkeit. In dem einen Spiel diskutiert er dann danach noch nach zwei Fouls, also sieht gelb, foult noch zweimal, diskutiert dann noch mit dem Schiri rum, muss aber eigentlich durchspielen, weil er so gut ist, dass du ihn halt eigentlich nicht vom Platz nehmen kannst. Also da ist so ein bisschen, wenn er Themen hat, an denen er definitiv noch arbeiten muss, dann ist es so seine innerliche Ruhe, würde ich behaupten, aber auch wirklich einfach unfassbar cooler Spieler. Das wird wirklich auch spannend, wie Freiburg das verteidigt, weil du musst halt, eigentlich ist es fast so ein bisschen wie gemacht vom Profil, wo er rumläuft für einen Mansambi, dass er dann halt, wenn Mansambi links außen spielt, den ins Zentrum verteidigen kann, rückt dann da ein, mit Ball, aber dann so weit von ihm wegzieht, dass man ihn vielleicht ein bisschen aus seiner Position kriegt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen an der Stelle. Ja, sowas halt. Also wirklich unfassbar cooler Spieler. Und dann, du hast schon ja die Namen gesagt, davor, die auch einfach viel Tempo haben, gut in die Tiefe kommen. Ein Janis Stoikas spielt meistens rechts außen dann, wenn Aluadi im Halbraum spielt. Kommt auch einfach in die Kombinationen gut rein. Ist gut im Stoikas ist gut im Dribbling selbst, schafft es dann aber auch einfach gut aus dem Dribbling heraus, seine Kollegen in Szene zu setzen, wie jetzt in Aluadi. Und das ist dann ja auch eine Qualität, die du einfach mal haben musst, dann als gerade so ein 1 gegen 1 Flügelspieler, der einfach sehr gut im Dribbling ist, den richtigen Moment zu finden, seinen Mitspieler einfach in Szene zu setzen und nicht noch das nächste Dribbling zu gehen. Kennt man bei Freiburg zum Beispiel zuletzt von Darius Scherhand, der dann einfach das dritte, vierte, fünfte Dribbling nimmt und irgendwann dann der Ball halt weg ist. Und das macht Stoikas zum Beispiel richtig, richtig gut. Und wen ich persönlich dann noch sehr gerne mag, ist Noah Adeyeyi-Sternberg. Kommt aus der Jugend von Gladbach, ist so ein Zehner links außen Halbraumspieler, sehr kreativ, dribbelt stark, kann auch so ein bisschen das Spiel gestalten. Man wird dann auch häufig sehen, dass der wahrscheinlich im linken Halbraum spielt. Und da entscheidet sich auch so ein bisschen, um dann jetzt von da einen Schritt zurück zu machen. Vor allem auf der Linksaußenposition entscheidet sich, wie sie in den Dreieraufbau drehen. Mit einem Adeyeyi-Sternberg spielen sie selten links breit, sondern der spielt dann wirklich klar im Halbraum. Und dann brauchst du halt jemanden, der hinterläuft. Dann hast du da meistens einen Linksverteidiger, der halt hoch spielt. Dann fällt ein Sechser in den Dreieraufbau. Oder wenn du da mit einem Girassol zum Beispiel spielst, der spielt sehr gerne aus der Breite, der spielt an der Linie. Dann ist, glaube ich, vor allem ein Kayembe ist der Linksverteidiger, der dann sehr viel in den Aufbau geht. Also du spielst quasi eine 3 aus 4. Startest in der Viererkette, links schiebt hoch, Linksverteidiger bleibt. Kommst dann in deinen Dreieraufbau, ist meistens so ein 3-1-5-1. Also häufig hast du es halt wirklich dann, dass der zweite Sechser aus dem 4-2-3-1 auch hochschiebt, sodass du dann wirklich einfach so ein 3-1 hast, dann sehr viele ja offensive Mittelfeldspieler quasi, die so eine Reihe bilden und dann Reihe, was auch immer, in der Breite einmal besetzt haben und dann halt der Stürmer vorne dran, der sich auch mal fallen lässt, aber in der Regel ist der Stürmer, vor allem seit O weg ist, einfach relativ stabil vorne drin. Ja, so entscheidet sich das dann quasi, wenn sie halt das dann anders spielen, dass der Linksverteidiger hochgeht, Sternberg geht in den Halbraum, dann hast du da in der Regel dann quasi die umgekehrte Situation, dass dann der Sechser, das macht, glaube ich, meistens Brian Hainen, bin ich mir nicht ganz sicher, dann in den Aufbau abkippt, in den Dreieraufbau geht und Ibrahima Sori Bangura, das ist der stabile Sechser quasi, der eigentlich immer auf der Sechs spielt, der auch einfach defensiv stark ist, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Abräumer, ich glaube, es würde ihm nicht gerecht werden, weil er auch einfach gut kicken kann, aber hat halt schon klar die defensiven Aufgaben in der Mannschaft, der bleibt dann halt stabil im Zentrum, das heißt, der Achter quasi, der offensivere Sechser ist der, der abkippt, der halt in anderen Szenarien hochschiebt, und dann hast du quasi nur die Frage, ob du halt links von links reinschiebst und den Außenverteidiger hochschiebst oder links breit spielst und den Achter hochschiebst und kommst in das 3-1-5-1, was sie eigentlich fast immer im Aufbau spielen. Klar, du hast Situationen, Spieleröffnung, also aus tiefen Spielphasen, wenn sie nah am eigenen Tor sind, bleiben sie meistens erstmal noch in der 4, verschieben dann erst in die 3. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass du einfach Situationen hast, wo du noch in der 4 bist, wenn du auch in den Aufbauszenen bist, in den Aufbauphasen bist. Aber grundsätzlich spielst du halt, ja, sehr viel Dreieraufbau hinten.
Danke, das war eine sehr, sehr lange Ausführung. Vielleicht, um dann den Rest der Startelf, den wir wahrscheinlich noch sehen werden, noch aufzufüllen, haben wir Tobias Laval, der im Tor steht, normalerweise Österreicher. Und davor spielen eigentlich immer Smets und Sadik in der Innenverteidigung. Smets war im Winter kurz vor dem Wolfsburg-Wechsel, hat sich dann dagegen entschieden, weil er gesagt hat, er möchte erst im Sommer wechseln. Vielleicht ist es auch eine kluge Entscheidung, aktuell nicht nach Wolfsburg zu gehen, wenn man irgendwas von seiner Karriere hält. Aber genau. Vielleicht, um dann so langsam einen Übergang Richtung Freiburg zu schaffen, wäre für mich die eine spannende Frage, wenn man Freiburg 1 dieses Jahr nicht vorwerfen kann, dann, dass man nicht pragmatisch sein kann. Jetzt ist Genk europäisch ganz erfolgreich unterwegs, aber halt in der Liga nur Sechster. Wenn wir jetzt ein Spiel sehen, in dem Freiburg sagt, okay, wir haben jetzt auch nicht unbedingt ein Interesse dran, jetzt hier super dominantes Spiel zu machen. Und also die Frage, auf die ich hinaus möchte, ist, glaubst du, Genk ist international so viel besser als in der Liga, weil man häufiger Gegner hat, die eigentlich selber mitspielen wollen? Oder ist es kein Thema?
Ja, also ja. So einfach, also so kurz können wir die Antwort halten. Sie sind einfach sehr gut im offensiven Umschalten, haben Probleme im defensiven Umschalten, sind nicht so gut darin, das Spiel zu gestalten, vor allem seit O weg ist. Also ein Karezas macht da schon sehr, sehr viel, aber es ist jetzt nicht so, dass die, ja, also ja, nicht gut stimmt auch nicht. Also wir haben schon jetzt gerade zuletzt unter Nicky Haynes dann auch klare Muster entwickelt, wie sie tiefe Blöcke bespielen können. Aber in der Liga spielst du halt viel gegen tiefen Block, Konterspiel, und da sind sie wirklich anfällig einfach. Sie kommen, man muss dazu sagen, 3-1 ist auch einfach aggressiv. Also ein 3-1-Aufbau, normalerweise Restverteidigung spielt ja meistens mit 5. 3-2, 2-3-Aufbau oder sowas, 4-1-Aufbau sind so die gängigen, die halt viel gespielt werden. Die Bayern zum Beispiel spielen auch oft einen 3-1-Aufbau in der Liga, aber international werden die immer 3-2 aufbauen oder 2-3 aufbauen. Und ja, da muss man halt ganz klar sagen, das ist einfach aggressiv, das ist anfällig für Umschaltspiel, aber bringt halt einfach noch einen Spieler näher an den gegnerischen Strafraum. Dazu hatten sie auch Probleme im Tor. Hendrik van Krombrugge war da der die Saison angefangen hat, ist schon relativ alt, hat es nicht so gut gemacht, hat seinen Stammplatz verloren innerhalb der Saison an Tobias Laval.
Nick, der ist einfach. Du redest gerade über den Torhüter und sagst relativ alten, der ist ein halbes Jahr älter als ich. Jetzt bitte. Also.
Ey, ich habe neulich festgestellt, dass Spieler, die ich im Fußball als alt bezeichne, einfach jünger sind als ich, und der Spieler in unserer Mannschaft, der Papa genannt wird, ein halbes Jahr älter ist als ich nur. Also, ja. Das ist, da rede ich immer aus Fußballsicht so. Also, der ist halt 32. Ja. Relativ alt ist dann halt auch eben relativ. Aber mit Tobias Laval sich da nochmal ein bisschen verstärkt in der Qualität auf der Linie. Beziehungsweise kam im Sommer schon, aber es macht es jetzt einfach ein bisschen besser. Die Innenverteidigung gefällt mir grundsätzlich richtig gut. Ich kann verstehen, warum Wolfsburg Interesse an Mathis Smets hat. Ist grundsolide. Mujay Sadik ist der meistens daneben spielt. Die beiden sind einfach sehr stark in ihren individuellen Duellen. Die machen ihre Sache gut. Was sie beide nicht so gut können, ist eben auch da hinterherrennen, Strafraum verteidigen, im Rückwärtslaufen haben sie beide ihre Probleme. Und das siehst du dann halt schon immer mal wieder, dass du halt einfach in defensive Konter läufst, im defensiven Umschalten einfach keinen Zugriff findest, weil du halt auch einfach offensiv mit vielen Leuten vorm Ball stehst dann in solchen Situationen. Und dir relativ viele ein bisschen dämliche Ballverluste auch leistest. Das gehört dann da auch dazu, dass sie halt einfach Fehler machen, die du nicht machen solltest. Das heißt, aus Freiburger Sicht, um den Weg weiterzugehen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Umschaltspiel halt offensiv sehr, sehr wichtig wird. Könnte mir dann anders, ich hatte vorher gesagt, mein Sambi auf links würde Sinn machen, grundsätzlich zum Beispiel gegen ein El Ouadi. Andererseits, der Richerhand wäre natürlich auch geil, weil der schiebt immer hoch und wenn du dann einen Scherhand mit Tempo hast, kannst du da natürlich wunderbar dahinter in die Tiefe gehen. Kann mir vorstellen, dass Freiburg über einen kompletten Platz einfach Mann-Mann verteidigt, das heißt 4-3-3, 4-1-4-1 ähnlich gespielt wird. Yuito Suzuki auf die rechte 8 zurückgeht oder beziehungsweise Yuito Suzuki auf den einen Zehner auf den einen Sechser geht und dann wir dahinter ja Eluadi einfach aufnehmen quasi mit den Defensivspielern. Würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn man sagt, okay, wir wollen einfach diese klassische Dynamik von Beste rechts haben, dass er einfach einschiebt und dann hast eine Fünferkette, stehst tiefer stabil und versuchst dann über Raustreten auf die Achter zu kommen oder beziehungsweise die Zehner zu kommen. Das ist nämlich das, was sie im ruhigen Ballbesitz relativ gerne machen, ist kippende Zehner zu spielen oder Achter, wie auch immer man sie nennen will, kippende Halbraumspieler zu spielen, die sie dann anspielen, die ziehen, spielen halt häufig auch gegen Dreierketten dann, ziehen häufig ihre Gegner raus, die kommen dahinter in die Tiefe. Da muss Freiburg wirklich aufpassen. Da könntest du halt wahrscheinlich eine bessere Zuordnung finden, wenn du einfach mal einen Mann spielst. Jeder weiß, wen er verteidigt. Und dann halt im offensiven Umschaltspiel natürlich über links. Könnte man dann andersrum wieder sagen, okay, vielleicht ist dann Grifo jemand, den du da spielen willst, weil du da die Bälle reinspielen willst in deinen Umschaltsituationen. Du möchtest jemanden am Ball haben, der dann kicken kann, die Bälle weiter verteilen kann. Also es gibt für viele Spieler irgendwie einen Case, je nachdem, wie du es halt angehen willst. Wer zum Beispiel links außen spielt. Richtig spannend für Freiburg wird auch, wie man versucht, selbst den Gegner zu bespielen, finde ich. Und da ist vor allem ein Thema, was Genk hat, wo sie richtig, richtig schwach sind, ist ballferne Aktivität. So, sie versuchen häufig mit der Spitze das Spiel zu teilen, den Gegner auf eine Seite zu locken, versuchen da Überzahl zu schaffen, wie das halt so klassisch ist, sind da aber dann nicht gut darin im Zurückverschieben. Das heißt, wenn du da rauskommst, du verlagerst, egal ob über Verlagerung in den Halbraum oder ballferne Tiefe, haben die Mannschaften, die ich jetzt zuletzt geguckt habe, die es gegen die sehr gut gemacht haben, einfach sehr gerne benutzt. Das heißt, angenommen, du hast links den Ball, Grifo steht irgendwo im linken Halbraum mit dem Ball, wird angepresst, zieht seine Gegner raus, die Innenverteidiger verschieben rüber und dann kannst du außen einen Niklas Beste zum Beispiel, der halt seine Diagonalläufe hinter die Kette bringt, dann anspielen und finden und der könnte da ganz gut zu Torschancen kommen. Das ist so das Muster, wo ich sage, das erwarte ich von Freiburg, dass die das attackieren und würde mich nicht wundern, wenn Beste in den Spielen richtig, richtig gut abliefert.
Voll gut. Gefühlt haben wir ziemlich vollumfänglich über vieles gesprochen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, Freiburg hat international einfach nochmal eine, eigentlich dieses Jahr, aber auch im letzten Streicher zum Beispiel, häufig nochmal so ein paar Prozentpunkte mehr an eigener Qualität irgendwie auf dem Rasen in vielen Spielen. Bin aber gerade dieses Jahr bei Auswärtsspielen international hat es nicht immer so richtig funktioniert. Man hatte in Pilsen das sehr energielose Spiel, in Lille war es nicht so toll, in Nizza war super, Bologna war, glaube ich, auch okay. Ich denke, das Achtelfinale alleine sollte schon Motivation sein, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, wie man jetzt am kommenden Donnerstag da in Genk ankommt. Also gefühlt wäre es mir lieber, man würde mit einem Heimspiel starten und könnte da vorliegen, aber es ist, wie es ist. Genau. Ich muss jetzt ganz viel bei deinen, was du drüber gesprochen hast, wie Genk so spielt. Ich glaube, ich bin auch eher beim Thema Grifo, weil ich glaube, Scherhand gegen einen Außenverteidiger, der sehr flexibel ist im Aufbau, sehe ich auch einige Fehler einfach im Verhalten gegen den Ball. Da ist Grifo einfach erwachsener und eingespielter mit Günther auch.
Ja, also ganz kurz meine Aussage dazu ist dann klar, wenn Sterhan spielt, musst du halt klar sagen, okay, du lässt den laufen, übernimmst ihn tief, also du begleitest ihn eben nicht Mann gegen Mann in die Kette sondern lässt ihn laufen, begleitest ihn tief, da spielt jemand anders und dann ist Sterhan der Spieler, auf den du den Ball rausverlagerst oder rausspielst, wenn du halt ins offensive Umschalten gehst, so den Gedanken musst du an der Stelle quasi haben. Also Sterhan sollte auf keinen Fall Eluardi verteidigen, ich glaube, dann wird's eklig.
Voll. Ja, und dann ist die spannende Frage halt, die man sehen wird, die werden wir jetzt schon am Sonntag gegen Leverkusen, also wir nehmen vor dem Leverkusen-Spiel auf, sehen, wie man mit der Rückkehr von Mansami umgeht. Beziehungsweise im Hinspiel ja nochmal die ganz besondere Situation, vielleicht die sollten wir noch ganz kurz ansprechen. Eggestein fehlt mindestens im Hinspiel gesperrt. Wir haben noch nichts weiteres gehört. Das spricht sehr dafür, dass es wahrscheinlich nur das eine Spiel ist, weil normalerweise kommuniziert die UEFA immer nur Sperren, die länger als ein Spiel sind. Osterhage Mansambi gegen Carrezas. Hast du ein bisschen Bauchschmerzen?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein. Also das ist schon einfach ein Matchup, wo man sagen muss, es wird richtig, richtig schwer. Die Frage ist halt aber auch, wie oft kommst du wirklich so richtig in diese klaren Duelle und wie verteidigst du es halt generell? Also Carrezas spielt meistens in diesem 3-1-5-1 halt den zentralen Part. Da könntest du ja wirklich einfach sagen, okay, Osterhage nimmt den halt einfach, weil ich nicht mehr oder weniger Manndeckung, spielst daneben dann zum Beispiel einrückend halt mit dem, wenn du Grifo zum Beispiel spielst, kann der ja dann Eluardi einfach tief begleiten, spielst mit Sambi halb rechts, Grifo halb links und Osterhage bleibt tief drauf, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Wenn die dann eine Dynamik finden müssen und spielst eher im Raum, willst eher den in deiner Struktur verteidigen, dann könnte es wirklich kompliziert werden, weil dann Freiburg sich sehr viele Sorgen machen muss, dass der halt zwischen den Ketten an den Ball kommt. Da ist dann vielleicht auch so ein bisschen Ginter gefragt, dass wenn der dann irgendwie halb rechts ist, da wo dann Osterhage nicht stehen wird wahrscheinlich, und ich gehe davon aus, wenn würde man Sambi wahrscheinlich auf die rechte Seite gehen, dass dann da Ginter halt vielleicht ein bisschen aggressiver rausgehen kann oder bereit ist rauszugehen, um ihn da so ein bisschen wegzunehmen, wenn er da in Räume geht. So. Also es wird auf jeden Fall eine Aufgabe mit dem Personal, den zu verteidigen.
Alright, vielleicht sehen wir auch Nicolas Höfler, wer weiß.
Ich bin gespannt. Also wenn es eine Schwachstelle gibt bei Carrezas, würde ich behaupten, er ist nicht super schnell. Und jetzt auch nicht so krass wendig, dass man sagen muss, der würde Höfler da komplett abschütteln. Also glaube, so gut wie der ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Höfler dann da einfach ein sehr, sehr cleverer Schachzug ist, den Genk auch nicht so richtig erwartet. Also würde mich schon überraschen, weil er wirklich gar keine Rolle gespielt hat, eigentlich bis jetzt auf eine Einwechslung. Aber rein logisch gedacht, wäre es jetzt nicht so überraschend, wenn Höfler da spielen würde.
Voll gut. Ich weiß, dass du nicht gerne tippst, deswegen zwinge ich dich nicht dazu. Stattdessen sage ich danke erstmal für, ich wollte zwischen 30 und 45 Minuten rauskommen, das haben wir ziemlich genau gemittelt, würde ich sagen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Danke für den sehr umfassenden Einblick und für die Zeit vor allen Dingen.
Ja, sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne. Also ja, es freut mich sehr, dass es dir auch Spaß macht. Und naja, wenn du möchtest, kannst du ja schon mal ein bisschen Celta Vigo und Olympique Lyon gucken, damit wir im Zweifel das fürs Viertelfinale wiederholen können.
Ja, mal schauen.
Mal schauen. Nick, gute Zeit dir und euch allen viel Spaß, die nach Genk fahren. Dann genießt das gute belgische Bier, genießt die sehr, sehr schöne Stadt, macht vielleicht noch ein bisschen längere Zeit raus, falls ihr noch Urlaubstage da habt und euch sie nicht aufsparen müsst für weitere Europa League-Runden. Genau, macht's gut und tschüss.
Ciao.